Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen diese Woche zu Fabulari, eurer Podcast zur romanischen Film- und Literaturforschung. Mein Name ist Alex Lachkar und heute interessieren wir uns für die Webserie aus Quebec, Féminin Féminin, von Chloé Robichaud, die 2014 ausgestrahlt worden ist. Und hierzu habe ich Charlotte Kaiser eingeladen. Hallo Charlotte, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Gespräch und magst dich erstmal kurz vorstellen.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein. Ich bin Charlotte, ich bin Postdoktorandin im Moment an der Universität Jena im Bereich interkulturelle Kommunikation. Und bevor ich dort meinen Postdoc begonnen habe, habe ich in Saarbrücken promoviert in einem internationalen Graduiertenkolleg zwischen der Universität de Montréal und der Universität des Saarlandes und der Universität Trier und habe mich in meiner Dissertation mit dem Thema der Agency queerer Frauen in Film und Aktivismus Montreals und Berlins auseinandergesetzt.
Genau, also du hast auch letztes Jahr deine Dissertationsschrift veröffentlicht bei Königshausen und Neumann und das heißt, also der ganze Titel heißt Agentivité queer, une conceptualisation transdisciplinaire de féminité queer dans le film et le militantisme à Montréal et à Berlin. Und dafür hast du dich für mehrere Filme und Serien interessiert. Aber heute wollen wir uns nur auf Féminin beschränken. Aber bevor wir das machen, habe ich gedacht, wir brauchen so ein bisschen so ein theoretischer Rahmen einfach für unsere Diskussion. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob du erstmal die Begriffe von Féminité queer und von Agentivité, also Agency auf Englisch, definieren kannst.
Ja, sehr gerne. Zunächst einmal zur Frage der Féminité queer oder zur queeren Weiblichkeit. Ich habe vorher, also auch schon in meiner Masterarbeit, mich mit lesbischen Identitäten auseinandergesetzt und habe dann aber vor der Dissertation gemerkt, dass mir das zu eng ist. Dass es mich eigentlich viel mehr interessiert, wie sich Antinormativität im Allgemeinen ausprägt und wie eben Identitäten antinormativ geformt werden können. Schon weiterhin mit dem Fokus auf geschlechtlicher und sexueller Identität, deswegen dann eben die queeren Weiblichkeiten. Aber mir war es wichtig, das Ganze zu öffnen, zum Beispiel für bisexuelle Frauen, für Transpersonen, aber auch für nicht-binäre Personen. Und gleichzeitig sehe ich Queerness wirklich als ein Paradigma der Antinormativität, das auch über geschlechtlich-sexuelle Identität hinausgehen kann. Das heißt, in meinen Filmen vor allem habe ich ganz viel auch soziale Klasse gesehen, also dass auch ganz viel gegen Klassismus sich widersetzt wird. Und das alles findet sich eben in so einem weiten Verständnis von queerer Weiblichkeit bei mir wieder. Ich habe mich dann natürlich auch auf Butler bezogen und auf Wittig mit Les Lesbiennes ne sont pas des femmes. Aber das Ganze geht dann eben einfach weiter und öffnet sich auch für andere soziale Normen, die dekonstruiert oder eben subversiv umgesetzt werden. Und die Agency, also ich nutze ja im Französischen den Titel Agentivité, im Deutschen den Namen Agency. Und ich möchte mich aber abgrenzen von so einem Verständnis von politischer Agency, also von politischer Macht als Agency, sondern ich verstehe Agency viel mehr im Sinne Butlers und im Sinne von José Esteban Muñoz, den ihr ja auch schon im Podcast thematisiert habt, als eine Form der Desidentifikation. Also bei Butler geht es mir da vor allem um dieses Durchbrechen der Performativität, um das subversive Umgehen mit Performativität, also das zum Beispiel bewusst ungenaue Zitieren. Und bei Muñoz finde ich die Idee ganz spannend, dass es eben einen dritten Weg gibt. Neben der Anpassung an die Normen und das Ausbrechen aus den Normen, so dieses kontinuierliche sich Abarbeiten an den Normen. Und das sehe ich ganz stark bei den queeren Weiblichkeiten, die ich untersucht habe. Und ich glaube, dass das auch der Kern von queerer Agency ist, die dann letztendlich eine dynamische Form annimmt. Ich habe das so am Ende als eine spiralförmige Form beschrieben. Das war so das Ergebnis meiner Dissertation, dass ich eben sagen kann, in vier Stadien desidentifizieren sich queere Frauen mit Normen. Das ist zunächst wirklich das Bewusstwerden über die eigene Antinormativität, dann der Kontakt mit dem normativen Umfeld, die Spannungen und Konflikte, die daraus entstehen und letztendlich dann das Existieren oder sogar Handeln in diesem normativen Umfeld. Und danach geht es wieder von vorne los, eben mit einer neuen oder auch der gleichbleibenden antinormativen Identifizierung. Genau, das fasst, glaube ich, Agency ganz gut zusammen.
Ja, perfekt. Also Féminin, das ist nicht eine Serie, es ist eine Webserie. Und da geht's halt um queere Frauen in Montreal und um deren Alltag. Kannst du uns vielleicht erstmal generell erklären, was eine Webserie ist? Und dann kommen wir ein bisschen präziser auf Féminin.
Gerne. Also Webserien sind noch ein relativ neues Phänomen. Es wurde in der Literatur so ab den 2010er Jahren ungefähr behandelt. Die erste Webserie ist Anfang der 2000er Jahre entstanden und die erste queere Webserie ungefähr so 2007. Das heißt, wir reden da über ein relativ neues Genre, das noch gar nicht so ganz festgelegt ist. Was man aber sagen kann, ist, wie der Name schon sagt, das sind Serien, die im Web erscheinen. Also meistens ist die erste Publikation irgendwo im Internet, ganz am Anfang auf YouTube, mittlerweile auch auf anderen Plattformen. Es sind meistens Serien, die aus sehr kurzen Episoden bestehen. Also die sind häufig nicht länger als 15 bis 20 Minuten und die sich dementsprechend auch auf ein relativ begrenztes Setting beschränken. Also wir haben wenige ProtagonistInnen. Wir haben meistens ein oder mehrere Protagonistinnen, die so durch die Handlung führen, aber da, also es gibt dann kein großes Umfeld sozusagen, das dargestellt wird. Viele Webserien werden auch unabhängig von großen Produktionsfirmen gemacht und sind damit dann auch eher so Low-Budget-Produktionen. Das trifft jetzt bei Femina Femina zum Beispiel nur auf die erste Staffel zu. Die erste Staffel wurde ja von einer Organisation, also von einer aktivistischen Organisation, die Let's Spread the World heißt, aus Montreal produziert. Und die zweite Staffel wurde dann aber von Radio Canada übernommen. Das heißt, da sehen wir auch so einen Übergang zwischen einer unabhängigen Webserie und dann einer Serie, die weiterhin Webserie ist, aber deutlich mehr Budget hat und professioneller produziert wurde. Es gibt dann noch ganz viele andere Merkmale, sowas wie auch bei Fernsehserien zum Beispiel immer eine gleiche Titelmusik oder Ähnliches. Das sehen wir bei Femina Femina durchaus auch. Und ansonsten zeichnen sich Webserien aber auch durch die gleiche Vielfalt wie Fernsehserien aus. Also es gibt genauso viele verschiedene Genres, von Krimi über Komödie bis zu Drama. Und es gibt auch andere intermediale Faktoren.
Und was ist an diese Webserie so besonders? Also zum Beispiel aus einer queer-aktivistischen Perspektive. Du hast schon erwähnt, dass es dieses Let's Spread the Word, dass es da wichtig war. Aber was ist da sonst noch wichtig, so aus dieser queeren Perspektive? Und was ist dann auch aus vielleicht aus einer filmischen Perspektive da besonders, weil es ist ja nicht nur fiktional bei Femina Femina und das, also darüber reden wir dann noch später ein bisschen.
Genau, also zunächst mal, was ganz interessant vielleicht ist, auch für die Zuhörenden, die so ein bisschen mehr sich in der lesbischen Filmlandschaft auskennen, Femina Femina wurde gerade am Anfang als die Quebecer Variante von The L-Word gehandelt und auch als die authentischere Variante von The L-Word. Und das führt dann gleich zu dieser Frage des Doku-Fiktionalen, also des nicht nur Fiktionalen, denn diese Webserie erzählt natürlich eine fiktionale Geschichte über fiktionale Freundinnen in Montreal, aber gleichzeitig gibt es auch Interviewszenen, die reingeschnitten sind und es gibt immer wieder so Elemente, die uns das Gefühl geben, dass es sich eigentlich um eine Dokumentation handelt und nicht um eine Fiktion. Das heißt, wir haben so eine Art Doku-Fiktionales Genre, würde ich sagen, oder eine Doku-Fiktionale Form, die auch dadurch gestützt wird, dass eben Chloe Robichaud, die Regisseurin von Let's Spread the Word, wie sie es nennen, ein soziales Mandat bekommen hat, um eine Repräsentation über lesbische Frauen in Montreal zu erstellen. Und es werden eben nicht nur die Schauspielerinnen auch interviewt, sondern auch Montrealerinnen, vor allem Montrealerinnen, die dann auch zu Wort kommen und eben auch über ihr Leben in Montreal berichten.
Genau, also die queere Dimension hängt dann auch sehr viel von dieser Ästhetik dann auch ab. Also es ist alles miteinander verbunden halt auch, oder? Würdest du sagen?
Genau, es hängt viel von der Ästhetik ab und es hängt aber auch viel von der lokalen Kultur ab. Das ist auch was, was man vielleicht so spezifisch für lesbische Webserien noch hinzufügen kann. Dazu hat Julia Obermeier gearbeitet und die hat eben herausgearbeitet, dass es ein transnationales Community Building gibt, weil es eben lesbische Codes gibt, die in der Serie verarbeitet werden, die überall wiedererkannt werden, aber gleichzeitig doch eine sehr spezifisch lokale Kultur repräsentiert wird, sodass für Frauen in Montreal in dem Fall oder eben queere Personen in Montreal ein extra Identifikationspotenzial da ist, aber gleichzeitig ich zum Beispiel als deutsche Zuschauerin mich genauso auch identifizieren kann und mich angesprochen fühlen kann.
Ja, voll. Also wir hören jetzt einen Ausschnitt aus einer Szene, die in der fünften Folge von der ersten Staffel zu finden ist. Und es geht um eine Interview, in dem die Figur Alex Fragen, also von der Regisseurin Chloe Robichaud beantwortet. Aber vielleicht ist es gut, ich glaube, es ist nötig, dass wir davon ein bisschen Kontext haben. Das heißt, kannst du halt kurz erzählen, was kurz davor passiert ist, weil es ist, steht ja in Verbindung zu, dann zu den Antworten und den Fragen, die wir im Interview hören.
Genau, also wir haben ja diese Gruppe von Freundinnen. Und Alex ist so ein bisschen ein besonderer Fall, weil Alex ist zunächst einmal die einzige heterosexuelle Person in dieser Gruppe von Freundinnen, so wird sie uns vorgestellt. Und das läuft so ein paar Folgen bis zur 5. Folge, wo dann auf einmal Alex was mit Anne anfängt, einer anderen Person aus dieser Freundesgruppe. Und das auch von den anderen gleich wahrgenommen wird und dann eben so diese Frage entsteht, was ist das denn jetzt eigentlich? Und vor allem, ist Alex denn wirklich heterosexuell? Und genau, da setzt dann das Interview auch ein. Mehr werde ich nicht spoilern.
Genau, also dann würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt das Interview anhören.
Merci.
Bon, ben, merci Alex. Je sais qu'officiellement, là, tu te considères pas comme lesbienne. Uh-huh. En tout cas, peut-être pas maintenant. Mais je me disais que pour mon documentaire, c'était peut-être intéressant, si tu te poses des questions, qu'on en parle. Fait que t'es ouverte, ça va?
Ouais, bah, c'est parfait.
OK, good. On se lance. Let's go. T'es-tu lesbienne?
Non.
T'es-tu bisexuelle?
Ben, je suis bisexuelle. Ben, je suis bi, je sais pas. Je comprends pas pourquoi faut tout le temps dire toi t'es de même, toi t'es de même. Tu sais, je veux dire, j'ai vécu des expériences, mais tu sais, je suis bisexuelle. Tu sais, ben à la base, je suis juste un humain, là.
Fait que tu te sens incapable de te définir ou c'est juste parce que tu veux pas te définir?
Ben, c'est juste que je pense pas que c'est nécessairement comme ça que ça fonctionne dans la vie, là. Je pense que ça sert à rien de vouloir se définir.
Est-ce que tu te verrais dans une relation à long terme avec une femme?
OK. Ouais, ben oui, dans cette optique-là, je dirais que oui. Puis, mais c'est dur un peu à dire pour moi. Je suis pas une fille de couple, j'ai jamais eu de relation stable. Fait que c'est ça, mais pourquoi pas?
Okay, also es gibt halt viele Elemente, die in diesem Interview spannend sind. Genau, du hast ja schon erwähnt, dass es nachdem sich Alex und Anne so geküsst haben und es war halt anscheinend, also man sieht halt, dass es nicht geplant war. Das ist bei dieser Party und es ist halt nicht geplant, dass sie sich küssen und sind auch so befreundet und alles. Und es ist dann eine Überraschung für die beiden, aber vielleicht auch für uns als Publikum, weil wir das vielleicht nicht erwartet haben, weil Alex also wir verstehen sie als eine heterosexuelle Frau. Warum findest du dann diese Szene wichtig?
Also ich finde diese Szene einerseits wichtig, so auf dem formalen Niveau, was ich am Anfang ja schon gesagt habe, dass wir eben diese Dokufiktion haben. Das heißt, das ist eines dieser ganz typischen Interviews. Und was ja jetzt die HörerInnen nicht gesehen haben, ist, dass in dieser Szene auch die Regisseurin selbst, also Chloe Robichaud selbst im Bild erscheint, was in der Webserie wenige Male der Fall ist. Aber was eben diese Vermischung von Realität, Fiktion und Dokumentation noch einmal ganz deutlich macht. Und dann inhaltlich finde ich diese Szene eben sehr bezeichnend dafür, wie Alex generell mit der Frage eines Coming-outs und mit diesen ganzen Identitätslabeln umgeht. Sie wird ja von im Prinzip der Regisseurin, aber auch über diese Szene hinaus von den anderen Personen in der Freundinnengruppe so ein bisschen dazu gedrängt, sich zu definieren. Und es wird auch, also die erste Reaktion auf den Kuss in der Bar ist von einer Person, die wir nicht kennen, die eben sagt, ich bin so froh, endlich hast du es auch geschafft sozusagen. Also es wird so gleich sehr affirmativ behandelt und auch von den anderen Freundinnen. Also es wäre ja kein Problem, sich zu outen sozusagen, weil sie damit eher der Norm entsprechen würde in diesem Umfeld. Aber das macht sie nicht und das finde ich gerade das Spannende. Also sie widersteht sämtlichen Labeln bis zum Ende der Serie, auch in der zweiten Staffel noch. Das finde ich sehr spannend. Und was sie stattdessen eben macht, ist, dass sie eigentlich eine relationale Identifikation formuliert. Also sie spricht eben ganz am Ende auch erst darüber, dass sie eine Partnerin hat, also sie bleibt mit Anne zusammen und wird aber niemals sagen, dass sie selber lesbisch oder bisexuell ist und stellt das eben auch eher in Frage, inwiefern man diese Kategorisierungen überhaupt braucht. Und genau das ist für mich der queere Moment, denn damit weicht sie ab von einem klassischen Coming-out, das sehen wir in der Serie auch, an der Person Noemi zum Beispiel, die eben so ein ganz klassisches Coming-out durchlebt als Jugendliche, und es natürlich dabei auch leicht hat, weil sie eben in dieser Freundinnengruppe ist. Und gleichzeitig sehen wir bei Alex aber, dass es auch einen anderen Weg gibt. Und das würde ich dann, also weil sie schon älter ist, nicht mehr unbedingt als ein Coming-of-Age bezeichnen, aber eben als ein Coming-out, das diese Label verweigert und das deshalb queer ist und nicht mehr homonormativ. Denn das muss ich nun auch sagen, Femina, Femina, ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen, aber gleichzeitig ist es ein Beispiel bei meinen Analysen, das sehr heraussticht durch die Homonormativität, die hier auch repräsentiert wird und durch die sehr, sehr subtilen Änderungen oder sehr subtilen Subversionen in der Performativität, die überhaupt einen Ansatz von Agency erlauben. Und da ist Alex einfach die Protagonistin, die am meisten diese Idee von Agency in Femina, Femina für mich verkörpert.
Ja, genau. Und es gibt ja dieses anderes Coming Out und es ist dann ein paar Folge davor, glaube ich, von Noemi. Und bei ihr ist es dann eher, diese, sagen wir mal, so klassisch, in Anführungszeichen, so klassische Geschichte, dass sie halt immer wusste, dass sie lesbisch ist und so. Aber gleichzeitig gibt's auch, also das, was ich auch interessant bei ihr finde, bei Noemi, ist die Tatsache, dass sie unbedingt nach Montreal will, weil sie kommt aus einer so einer kleinen Stadt. Und sie will dann auch unbedingt nach Montreal, um Frauen kennenzulernen und dann auch so lesbische Erfahrungen machen zu können und so. Und das macht sie dann auch. Und deswegen finde ich das interessant, weil es gibt so eine Spannung zwischen, einerseits entspricht es auch gewisse Realitäten von lesbischen Leben, zum Beispiel, dass man halt, dass es nötig ist, zu einer Großstadt zu gehen oder so andere Sachen. Aber gleichzeitig gibt es auch diese Frage von Normativität, wie du sagst. Also würdest du sagen, dass es eine sehr queere Serie ist? Also im Sinne von, ist es auch sehr politisch? Oder wie würdest du das bezeichnen? Was ist da so deine Meinung oder was hast du denn in deiner Forschung so rausgesucht?
Also es ist eine sehr schwierige und sehr ambivalente Frage. Ich glaube, es kommt sehr auf die Perspektive an, aus der man eben diese Serie sieht. Und wie du gerade gesagt hast, ich glaube, dass sie sehr viele Realitäten sehr adäquat abbildet. Also zum Beispiel diese Idee auch gerade für Quebec, dass eben außerhalb von Montreal eigentlich kein queeres Leben stattfinden kann. Auch in meinen Interviews mit Aktivistinnen konnte ich eben genau darüber auch sprechen und die haben mir genau das bestätigt, dass gerade auch in der Provinz sozusagen von Quebec noch sehr viel Homophobie vorherrscht, noch sehr viel Leiden vorherrscht und dass sehr viele Jugendliche eben ein sehr schwieriges Coming-out dort erleben oder es nicht erleben, bis sie dann nach Montreal ziehen können. Das heißt, genau das bildet auch soziale Realität ab und das ist ganz wichtig, dass auch genau das abgebildet wird. Und es macht ja auch diese Idee von queerer Familie auf, indem eben Noemi zu ihrer Cousine Steph kommt und Steph ist offen lesbisch und ist damit total fein und dann kann eben Noemi sich da auch relativ problemlos outen und erlangt innerhalb dieser anderthalb Staffeln sozusagen, die nach dem Outing noch kommen, sehr, sehr starkes Selbstbewusstsein als junge lesbische Frau, was eben total schön und total wichtig ist, auch darzustellen. Also auch ein sehr positives Bild. Und Robichaud selbst sagt auch immer, dass sie eben positive Vorbilder schaffen möchte. Also dass sie nicht nur die Schwierigkeiten darstellen möchte, sondern auch diese ermutigende Narrative schaffen möchte. Und das halte ich ihr total zugute. Gleichzeitig habe ich die Serie in meiner Forschung auch sehr kritisiert oder habe eben sehr stark hinterfragt, inwiefern es wirklich eine queere Serie ist, weil einfach zu viel Normativität für mich trotzdem repräsentiert wird. Alex ist eben die Protagonistin, die aus dieser Normativität ausbricht, aber ansonsten, gerade was andere soziale Normen angeht, sehen wir eben sehr viele weiße Protagonistinnen. Wir sehen sehr schlanke, sportliche, schöne Frauen. Also das wird nicht so sehr hinterfragt wie in anderen Webserien zum Beispiel. Wir sehen keine Frage oder keine Verhandlung von sozialer Klasse. Wir sehen zwar eine Protagonistin, die krebserkrankt ist. Das ist auch die einzige Protagonistin, die nicht weiß ist. Das ist genau, also das finde ich, muss man auch kritisch betrachten. Und ansonsten sehen wir aber halt wirklich diesen sehr homonormativen Diskurs. Es geht um Heiraten, es geht auch ums Kinderbekommen. Und es wird eben wirklich nur sehr subtil durchbrochen. Also zum Beispiel beim Thema Hochzeit gibt es schon so ein subtiles Durchbrechen. Das Paar, das heiratet, hat eben sehr großen Altersunterschied. Julie und Céline. Und sie sprechen dann zum Beispiel auch bei so einer weiteren Interviewszene direkt nach der Hochzeit über das Thema Monogamie. Und es deutet sich so ganz leicht an in den Aussagen von Julie, dass vielleicht Monogamie nicht für immer gesetzt ist. Da könnte man eine Antinormativität vermuten, aber es bleibt eben häufig in dieser Subtilität. Und alles, was so darüber strahlt, ist eben sehr viel normatives lesbisches Leben und sehr viel glückliches lesbisches Leben, auch gekoppelt an Konsum und an eben diese städtische Landschaft, in der es allen gut geht sozusagen.
Okay, das war echt eine letzte kleine Frage. Hättest du vielleicht Empfehlungen für andere queere, also französischsprachige oder anderssprachige queere Webserien, die man sich so angucken kann?
Ja, also gerade ganz aktuell schreibe ich eine Analyse von einer deutschen queeren Webserie, Becoming Charlie heißt sie. Das ist sehr spannend, weil es das erste Mal ist, dass eine nicht-binäre Hauptperson im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Deutschlands sozusagen eine Rolle bekommt. Und die Serie finde ich eben auch gerade, was so die Verhandlung von sozialen Normen angeht, sehr viel queerer als Femina Femina. Die ist nun nicht aus dem romanischen Sprachraum. Aus dem romanischen Sprachraum kenne ich tatsächlich dann eher Filme. Also ich würde sehr empfehlen, die Filme von Chloe Robichaud, um sie hier auch noch ein bisschen zu rehabilitieren. Sie ist eine sehr gute Regisseurin. Und gerade in Sarah Preferla-Kurs und in ihrem neuesten Film Les Jours Heureux arbeitet sie eben auch deutlich mit queeren Filmtechniken und hinterfragt sehr viele Normen. Darüber hinaus finde ich auch wieder eine deutsche Webserie, Loving Her, sehr sehenswert. Die basiert auf der niederländischen Serie An Plus und ist da eben auch sehr viel mehr in der Aushandlung von verschiedenen queeren Identitäten und auch von verschiedenen sozialen Normen.
Und ist auch sehr lustig.
Und ist auch sehr lustig, also ist auch genau eine sehr angenehme Serie, sehr sehenswert. Nicht so schwer, Becoming Charlie ist vielleicht ein bisschen schwerer, ein bisschen deprimierender zum Teil. Aber genau, bespricht auch wichtige Themen und was eben da bei Becoming Charlie auch ganz spannend ist, es spielt auch einmal nicht in Berlin oder in einer anderen ebenso großen Stadt, sondern in Offenbach. Und das ist eben da auch mal eine andere Perspektive, die auf queere Identitäten geworfen wird.
Okay. Na, dann möchte ich mich an dieser Stelle bei dir für das Gespräch herzlich bedanken und ich hoffe, dass deine Analysen unseren ZuhörerInnen jetzt Lust gegeben haben, so Femina Femina zu gucken oder andere Filme und Serien, und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.